Co? Pewczo?
Dziup.
Zachaja, langsam kommen wir ein Ende zu. Freue mich schon. Auch wenn ich persönlich es echt mag, durch Zachaja zu gehen, aber es ja, gibt doch spannendere Bücher, sage ich mal jetzt so. wird heute ein bisschen härter für Israel. Ne, bis jetzt war ja irgendwie nur so Segenssprüche und alles wird gut. Ne, ich kämpfe für euch, eure Feinde mache ich stumm. Wohlstand, Familienleben, Schutz, kommt alles wieder. Tempel, Gemeinschaft mit mir kommt, ein Plan, Club. Ne? Und inmitten von dieser Euphorie so und das muss dem Volk echt wohlgetan haben, weil, erinnert euch, die kennen Jahwe noch nicht. Ne, die haben das jüdische Leben in Babylon und in anderen Regionen kennengelernt. Ne? So, und lernen Gott jetzt kennen, den, von denen sie immer gehört haben. Ne? Und er offenbart sich ihnen als lebendiger Gott und redet durch zwei Propheten in der Zeit, ne? Und durch all die Taten, die er tut. Dass einfach alles so klappt und läuft. Ne? Und so stehen sie da mit staunenden Augen so und erkennen Gott, wie es Israel vor Babylon nicht hatte. Ne? Ich meine, die hatten auch die Propheten und die haben geredet, aber sie haben nicht zugehört. Ne? Sie haben Gott nicht mehr für voll genommen. So, es war egal, was mein Bruder sagt, es war egal, was der Priester sagt, es ist egal, was das Wort sagt, es ist egal, was der Prophet sagt, durch den Gott gerade redet. So, sie sind hart geworden im Herzen und haben sich halt die Propheten gesucht, so, die sagen, ja, mach weiter so, geh mal, alles gut, super. Ne? Gott hat dich lieb, läuft. Ne? Und Gott hat versucht, auf so viele Wege immer wieder zu erklären, hey Leute, ich sitze hier und ich warte auf euch, ihr seid einfach nicht da. Aber ne, das Volk Gottes ist halt, hat die Liebe verloren. So, und so hat Gott halt gesagt, okay, ich werde euch 70 Jahre in die Gefangenschaft geben. Alles, was ihr so liebt und woran ihr so hängt, eure Gewohnheiten, werde ich wegnehmen müssen. Den Tempel, das Leben, so wie ihr es kennt, in Freiheit. Aber nach 70 Jahren komme ich zurück. Und so ist das Volk jetzt hier und hört diesen Gott und wie er einfach nur Schönes redet. Wie er zuspricht und sagt, hey, du bist mein und ich bin dein. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich erwählt und berufen, ich habe einen Plan mit dir, ich will dich segnen. Und nicht nur das, dass er auch kommt und sagt, ich will, dass du Freude hast. Nicht nur Freude an mir, Freude an deinem Leben, an deiner Ehe, an deinem Haus, an deiner Arbeit, an den Gottesdienst, an allem, was dir so kostbar und wichtig ist. Ich will, dass du dich freust, Mensch. Ne? Ich will, dass du an den Bund denkst, den ich gemacht habe mit Abraham und damit auch mit dir. Und ich will, dass du dich dran freust. Ne? Und die Freude kommt auch wieder und kehrt ein. Aber jetzt kommt auf einmal was absolut, der absolute Umschwenk und er sagt, ja, ich werde euch zerstören komplett. So. Und für die Israeliten damals muss ich so überlegen, hat das bestimmt keinen Sinn gemacht, die haben das bestimmt nicht verstanden. Hä? So, und warum sagt er gerade, er baut wieder alles auf und jetzt sagt er, alles wird kaputt gehen. Ne? So, und schlimmer werden als zuvor. Ne? Und ich musste halt über die Zeit nachdenken bei meiner Autofahrt zu meinem Bruder, weil da saß ich 3 Stunden im Auto hin und 3 Stunden zurück. Oder noch mehr, weil ich im Stau stand. Und irgendwie dachte ich über Zeit nach, so, und dass es mathematisch gesehen schon eine feste Konstante ist, ne? Sekunde folgt auf Sekunde, nach 6 Sekunden die Minute, nach der Minute die Stunde, nach der Stunde der Tag, die Woche, der Monat, das Jahr, die Jahrzehnte, die Jahrhunderte, der Jahrtausende und so weiter, ne? So ein, aber wie die Zeit überhaupt nicht da ist und überhaupt nicht berechenbar ist, eigentlich, ne? Weil die Zeit kann sich gut anfühlen oder schwer und schlecht, so ein, kann voller Freude oder Trauer sein. Die Zeit läuft manchmal ewig lang, ne? So ein, und ich warte drauf, dass sie vergeht und manchmal ist sie zu schnell weg und ich denke, wo ist die Zeit hin? Ne? So ein, je älter du wirst, desto kürzer scheint sie zu werden, das ist wirklich so, ne? Und, ne? Und für jeden von uns in dem Raum, wir haben die gleiche Zeit, aber trotzdem fühlt sich die Zeit ganz anders an und wir nehmen es anders wahr. Ne? Und wie muss es für Gott sein, der außerhalb von diesem lebt? Ne? so für den Zeit einfach nichts ist. Zeit ist für uns geschaffen. Und es wurde Tag und es wurde Nacht, der erste Tag. Ne, da entstand Zeit. So ein, davor war alles zeitlos. Ne? Und da habe ich viel drüber nachgedacht und mir hat das Spaß gemacht. Ne? Und ich sehe halt hier, wie Gott da ist, außerhalb von Zeit und halt zu uns Menschen spricht, die gefangen sind. Ne? Uns bleibt nur das Jetzt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt leben und nicht an das denken, was morgen oder was gestern oder noch her ist. Ne? Wer jetzt genießen kann und jetzt mit Gott ist, das ist ein glücklicher Mensch. Frei von Sorgen, weil jetzt sitzt du hier und du bist einfach nur zufrieden. Alles da. Ne, auch für nachher ist gesorgt, wenn du rausgehst. So, ne, wer jetzt Christus findet, ist selig, glückselig. Ne, und da sind wir halt gebunden dran, weil so sind wir erschaffen. Aber Gott nicht. Und das vergessen wir halt oft in unserem Alltag. Ne, deswegen scheint Gott manchmal so klein im Glauben und im Vertrauen zu ihm. So, weil wir ihn auch in die Zeit versetzen und in das Physische, ne? Aber da steckt er nicht drin, ne? Er ist außerhalb von all dem und er kommt und er spricht zu seinem Volk, aber auch zu uns, so ein zeitlos. Ne? Und so kommt er hier und spricht eine Zeit an, die 400 Jahre später erst kommt, nämlich 30 nach Christus. Also lass uns mal reingehen, Kapitel 11, Vers 1. Libanon, öffne deine Türen, damit das Feuer deine Zedern fresse. Klage Zypresse, denn die Zeder ist gefallen, denn die Herrlichen sind verwüstet. Ja, klagt ihr Eichen von Baschan, denn der undurchdringliche Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten jammern, weil ihre Herrlichkeit verwüstet ist. Man hört die Junglöwen brüllen, denn das Dickicht des Jordan ist dahin. Ne? Libanon, Baschan, Jordan, geht jetzt, spricht ganz Israel an, vom Norden bis zum Osten, bis zum Süden. Ne? So ein und sagt, so ein alles ist verwüstet, alles ist leer, alles ist kahl. Ne? Also im Grunde spricht er hier über ein Gericht über ganz Israel. Ne? Und geht weiter. Und so sprach der Herr, mein Gott. Weide die Schlachtschafe. Ne? Schlachtschafe sind die Schafe, die speziell dafür gezüchtet werden, um am Altar geschlachtet zu werden, um Vergebung zu kriegen. Nicht? Lecker, sagt er. Lecker sind sie auch. Ne? So ein, das ist ihr Sinn, ihr Zweck. Dafür sind sie da. Ne? So ein, denn ihre Käufer schlachten sie und fühlen sich dabei unschuldig. Und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Und ihre Hirten, ja, die verschonen sie nicht. Darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen, spricht der Herr, sondern siehe, ich will die Menschen preisgeben. Jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Ja, die werden das Land verheeren und ich werde es nicht aus ihrer Hand erretten. Ja. Für mich spricht der Text hier dann über die erste Verwerfung von diesem guten Hirten Jesus. Und auch Christus ging hin und alles war noch ruhig und, ne, und er kam in den Tempel zweimal und hat alles umgehauen und hat sich übelst aufgeregt, ne, und hat gesagt, hey, das hier soll ein Gebetshaus sein und was macht ihr so und ihr macht daraus ein Geschäft. Ne, der eigentliche Sinn, warum dieser Tempel hier steht so und warum die ganzen Gebote und die ganzen Gottesdienstrichtlinien sind so, sind nur dazu da, um mit Gott Gemeinschaft zu haben und ihr habt das total vergessen. Hier gibt's keine Gemeinschaft mehr mit Gott, darum kommt keiner hierher, sondern ihr kommt nur, um euer Fleisch zu füllen. Ne? So ein, und das hat ihn verletzt so sehr, dass er sich nicht an sich halten kann. Und Gott macht sauber. Ne? Auch in uns. Wir sind jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Und auch jetzt kommt er noch mit dieser Peitsche manchmal in unser Alltag rein und peitscht durch und erinnert uns dran, hey, es geht mir darum, dass du mit mir zusammen bist, Mensch, und nicht darum, dass du hier baust. Ne? Und das macht er mit Zorn. Und das macht er mit dem heiligen Zorn, mit dem heiligen Eifer. Weil er eifersüchtig ist für sein Volk, für uns. So wie ich als Ehemann eifersüchtig bin für meine Frau. Wenn dir Herz irgendjemand anderen gibt, was denkst du, was da los ist? Da renne ich mit der Peitsche hinterher. So, nicht hinter meiner Frau vielleicht, aber hinter dem. Ne? So, weil das darf nicht sein. Ich werde meine Frau, will ich nicht teilen, werde ich nicht teilen. Punkt. Genauso wenig, wie ich mich teilen will mit irgendeiner Frau und meine Frau irgendwie mit. Nein, wir gehören uns. Punkt. Ne? Und Gott ist da genauso hinterher als Mann. Und da bin ich dankbar für. Ihm ist es nicht egal, ob wir Götzendienst betreiben. Ihm ist es nicht egal, ob wir ihn vergessen oder unsere Nächsten. Ihm ist es absolut nicht egal, ne, wenn wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen in irgendwas anderes legen. Nein, das akzeptiert er nicht. So, weil er ein Mann mit Leidenschaft ist, wenn ich das so sagen darf. Ne? So ein, weißt du, und da bin ich dankbar für, dass jemand da ist, dem ich wirklich wichtig bin. Dem auch unsere Beziehung wirklich wichtig ist und nicht egal. Ne? Und so freue dich, wenn Jesus durch deinen Tempel mal geht mit der Peitsche. Ja? Und sagt so und dich daran erinnert, hey, hab liebe Gemeinschaft mit mir und mit deinen Brüdern und Schwestern. So ein, und mit deinem Nächsten, so ein. Was baust du die ganze Zeit? Worum drehst du dich die ganze Zeit? Ne? Die Leute hier zu Jesus-Zeiten, ne, saßen da und wurden reich und haben sich daran gefreut. Ja, Gottes Segen. Ne? Die Priester und die Hohepriester, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wurden angesehen und haben sich gefreut in ihrer Macht und in ihrem Glanz. Ne? Und haben das auch öffentlich sehr genossen. So ein, und nur Christus kommt und macht eine Trennung und sagt, nee, das ist aber nicht das, was Gott will. Und das hier ist nicht dein Zuhause, Mensch, du bist nur zu Besuch, sondern das ist, hier wohnt halt Gott. Am Klingelschild steht sein Name. So, und du darfst rein und raus, wann du willst und dich freuen. Und so ist auch für uns wichtig, dass wir uns daran erinnern, wo wir haben zum Glück nur ein Schlachtschaf, ein Lamm. In Offenbarung am Mittwoch haben wir gelesen, Jesus war schon geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Außerhalb von Zeit und Raum. Schwer zu verstehen, wenn man in Zeit gefangen ist, so wie wir, mit unserem Denken und mit unserem Sein, aber Christus war schon, als er da war und die Welt erschaffen wurde und der Mensch und so, ne, ohne ihn wäre nichts, sagt Johannes in Johannes 1. Er war das Licht oder das Wort und er kam zur Welt und wurde Fleisch und so weiter und ohne ihn wäre nichts von dem, was jetzt ist. Ne, und alles ist zu ihm hin geschaffen. Ne? Und das ist echt krass zu sehen, so dass er da schon natürlich nicht als geschlachtetes Lamm da stand mit Gedärmen raus, aber er ist, ist da, um Leben zu geben für uns. Ne? Das war von Anfang an so. Nicht erst nach Adam und Eva. Wo Gott dann da saß, wie manche Christen denken, so grübelt und jetzt brauche ich einen Plan, wie ich die Menschen rette. So, ne? So, und es war alles schon inbegriffen. So ein, weißt du, so ist er diese wundervolle, gute Hirte, so der einfach nur da ist für uns. Der genau uns beim Namen nennt, jeden individuell. Ne? Der dich individuell beim Namen nimmt und das fällt auch viele schwer. Ne? So einen Hirten zu akzeptieren, der individuell an mich interessiert ist. Weil manchmal kommt es mir so vor, wenn ich in Gemeinschaften gucke, dass es nur einen Christen gibt, einen Typus Christ, Paulus zum Beispiel. Ne? So, und jeder ist unzufrieden, so weil er nicht Paulus ist. Ne? Und so wird man noch mehr getrieben durch die Predigt und durch sich selbst, so irgendwie jemand zu werden, der man aber gar nicht ist. Eine Berufung irgendwie anzustreben, die nie für einen kommt, weil man dazu nicht berufen ist. Ja. Talente zu sammeln oder zu suchen, so viel, wie man gar nicht bekommen hat von Gott als Auserwählter. Ja. Und so wird man unzufrieden und man verliert die Freude und die Gemeinschaft im Endeffekt an Gott und lebt nur noch diese Blase, die man erschaffen hat, die man christliches Leben nennt und Gottesfurcht. So ein Unser Jesus hat uns was Neues geschenkt, was Schönes. Außerhalb von diesem. Wir sind jeder ein eigenständiger Tempel und das ist was Kostbares und da können wir uns echt dran freuen. Wir haben alle das gleiche Lamm, das geschlachtet wurde. Aber wir sind trotzdem unterschiedlich in der Berufung. Und alle gleich in der Erwählung. Vor Grundlegung der Welt. Das steht fest und nichts und niemand kann es ändern. Ja. Aus dieser Liebe kommen wir nicht mehr raus und keiner will das, der die Liebe wirklich geschmeckt hat. Ja. Vers 6. Darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen. Nee, da waren wir schon. Ich werde sie in den Hände des Nächsten und des Königs. Also, das ist dann passiert 70 nach Christus, ne? Dass Israel an die Römer, an die Soldaten gegangen sind und an Caesar, den König. So ein, und das ganze Land wurde verwüstet. Vom Norden bis zum Süden, da stand nichts mehr. So ein 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde und der Tempel und so, als die Römer es eingenommen haben, sind 1 Million Juden gestorben. Das ist eine Menge zu der Zeit. Ne? Und in der Belagerung weiter von, hab den Namen vergessen, habe ich es aufgeschrieben? Nee, Palästina, ja, sind nochmal 500.000 gestorben. Also so, selbst die Anzahl der Juden ist echt geschrumpft in der Zeit. So, und danach wurden sie zerstreut in der ganzen Welt. Hatten kein Zuhause mehr, waren keine eigenständige Nation mehr. Haben ihre Nationalität verloren. Ne? Und jetzt sehen wir gleich, warum. Lassen wir weiterlesen, Vers 7. Und ich weidete die Schlachtschafe, ja, die Elenden der Herde. Und ich nahm mir 2 Stäbe, denn einen nannte ich Huld und den anderen Verbindung. Und so weidete ich die Schafe und dafür tilgte ich in einem Monat die 3 Hirten und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Und auch sie hatten einen Widerwillen gegen mich. Und hier spricht Jesus. Ein Hirte hatte damals 2 Stäbe. Einmal eine Rute, wenn man es so nennen kann, ja, so ein, um Wildtiere abzuwehren, ne, so ein, und einmal so ein Stab mit diesem Bogen da dran, um widerspenstige Schafe halt irgendwie wieder zu lenken und zurückzubringen zur Herde. Ne. Und hier kommt Gott jetzt und bringt halt dieses Bild von sich. Ne? Ich bin ein Hirte so, und die elenden Schafe, die nichts wert geachtet sind, so, das sind die, die ich weide. Ne? Und das hat Christus gemacht und er kam als Hirte, als Diener, als der, der sein Leben gibt für nur ein Schaf, wenn es sein muss, auch für die vielen. Ne? Der das Verlorene sammelt, so, und der das Gefangene befreit, der das Kranke heilt, der zum Wasser führt, so, der zur Nahrung führt, so dass die Schafe satt sind, ne, der sie leitet und ihnen Halt und Schutz und Zufriedenheit gibt. Ne, ein Ort, wo sie sich sicher fühlen und gesund sind, wo sie geliebt werden, wo Gnade herrscht. Ne, und er wurde auch von seinem Volk nicht akzeptiert. Und die 3 Hirten hier, denke ich, sind halt die Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, die er immer wieder ermahnt hat. Die geistlichen Führer von Israel. In seiner Zeit, in der er gedient hat. Ne? So, und zu denen hat er immer so gesagt, hey, ihr läuft absolut total falsch. Macht mal eure Augen auf, so, und ihr seid von außen zwar hui, auch von innen fui. Ne? So, und das, was ihr Leben nennt, so, ist tot. In meinen Augen. So, und ihr seid Hirten, so, die ihre Schafe vernachlässigen. Ne? Und er guckt auf das Volk, wie es da rumläuft und hat so eine Liebe und so ein, als Hirte einfach so ein Herz, ne, und sagt, das sind alles Schafe ohne Hirte. Und er gibt sein Leben, um denen wieder eine Hirte zu geben. Und das ist auch bei uns der Punkt. Er guckt auf uns so und will uns zu Hause geben. Und ja, 70 nach Christus, in einem Monat, in einer kurzen Zeit, das, was über Jahrtausende einfach Bestand hatte, mit kurzer Zwischenzeit, die 70 Jahre in Babylon, aber was immer da war und fest war, so ob mit Zelt oder mit Tempel, das wird einfach weg sein. Nun, die 3 Hirten, die eigentlich leiten sollten und beschützen sollten und ernähren sollten und heilen sollten, so, die werde ich einfach wegnehmen. Und es passiert. War undenkbar. Ne? Aber das ganze religiöse System war kaputt und weg. Nichts. So, wo waren wir? Vers 9? Da sprach ich will euch nicht länger weiden. Was stirbt, das sterbe. Was vertilgt werden soll, das werde vertilgt. Und von dem, was übrig, und von den übrigen aber, soll jedes das Fleisch des anderen fressen. Da gab es so einen Geschichtsschreiber in der Zeit, über den sind noch viele Handschriften da. Ich habe seinen Namen vergessen. Josephus, genau, danke. Also der war jetzt nicht Christ oder so, ne? Aber er hat halt in der Zeit gelebt und hat halt beschrieben, ne, auch in der Zeit der Apostel und so, was geschichtlich so gerade abgeht oder bei den Christen oder, ne, so wie wir heuer Nachrichten lesen, über alles Mögliche. Das ist ziemlich cool, das mal zu lesen. Ich finde es mega interessant, so einfach außerhalb der Bibel zu gucken, was war eigentlich in der Zeit wirklich los, ne? Über die Sachen, die in der Bibel stehen auf. Ne? Und der hat halt beschrieben, wie in der Belagerungszeit von Rom, wie die übrig geblieben sind, noch so ein wieder auch Kannibalismus einfach einherging und die Leute sich selbst gefressen haben, ne? Weil sie nicht mehr zu essen haben, so wie in der Zeit von Jesaja. So ein, es war eine schwere Zeit und eine grausame Zeit für die Juden und die Israeliten dort, ne? Da sprach ich: Ich will nicht länger. Ach, aber heute habe ich irgendwie so ein Versehen. Und ich nahm meinen Stab, Huld, und ich zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern gemacht habe. Ich keine Ahnung, was das für ein Bund ist. Der erste Bund mit Abraham wird das nicht sein. Ich denke mal, vielleicht zweite Mose-Bund, wo Gott, nee, zweite Mose, ich glaube, wo Gott halt versprochen hat, nee, fünfte Mose ist das, 28, wo Gott halt versprochen hat, so ein, wenn ihr treu zu mir seid und wenn ihr mir vertraut und ich euer Gott bin, dann werde ich die Feinde zurückhalten. Und ihr werdet Sieg haben. Ja, dann wird es euch gut gehen, ihr werdet Segen erfahren und Frieden. Dann werde ich bei euch sein und mit euch sein. Und ihr könnt den Segen genießen. Aber wenn ihr Trennung macht von mir, wenn ihr mich verlasst und auf andere Götter vertraut oder auf Ägypten, ne, auf die Macht und den Reichtum der Menschen und der Intelligenz von da, dann wird ein Fluch über euch kommen. Ne, und ich werde meine Hand wegnehmen von den Nationen und sie werden euch erobern und einnehmen. Da sprach ich zu ihnen, Vers 12: Wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es halt bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Aber der Herr, der sprach zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Darauf zerbrach ich auch meinen zweiten Stab, Verbindung und die Bruderschaft aufzulösen zwischen Juda und dem Haus Israel. Gott spottet so ein bisschen. Und Jesaja kriegt halt diese zwei Stäbe, wie es viele Propheten hatten, auch irgendwie mussten zum Beispiel erinnern, der musste sich ein Jahr lang da ins Feuer legen mitten in der Stadt und sein Essen auf Menschenkot braten. Und dann hat er gesagt, so, oh, bitte nicht, kein Menschenkot. Und dann hat Gott gesagt, naja, okay, dann nehmen wir halt, was war's, Kuhkot oder, ja, ne. Dann musste er seltsame Dinge machen, einfach um zu verbildlichen, was passiert, ne. Und so kriegt Zacharia halt die zwei Stäbe, zerbricht die halt so, ne, und erzählt weiter, das Volk guckt zu, und kriegt halt, nimmt er sich 30 Silberlinge, ne, und geht zum Töpfer, schmeißt die hin, so zerbricht den zweiten Stab, ne, so ein, und macht überhaupt keinen Sinn, was der Typ da tut, für die, die dastehen, ne, aber wir wissen im Nachhinein, so ein, ne, Gott redet hier über das, was passieren wird. Er, diese gute Hirte, wird abgelehnt, ne, und verachtet, ne, und für 30 Silberlinge durch verkauft an Judas Iskariot. Ne. Das war ein Wert von einem Sklaven. Im zweiten Mose steht so ein Gesetz, wenn ein Sklave von einem Ochsen getötet wird, so ein, dann muss der, dem der Ochse gehört, 30 Silberlinge an dem der Sklave gehört, bezahlen. Das ist der Wert von diesem Menschen. Ne? So ein, und Gott sitzt halt hier und sagt halt, ja, ihr habt mich geachtet, so viel wie ein Sklaven. Ja. So ein, und Judas kommt und wird im Tempel, kommt er und gibt das Silber weg, so, und sagt, ich kann das nicht. Was habe ich getan? Ne? Und er hatte offene Augen und ihm wird klar, so, und was er da gemacht hat eigentlich. Ne? Und was er da verworfen hat. Und die Priester stehen genauso in Schuld und du merkst, sie haben ein schlechtes Gewissen, wissen, dass sie falsch waren, ne, und sagen, na gut, dann das Blutgeld, wir können das jetzt hier, ne, das war ja eigentlich eine gerechte Tat in ihren Augen, dieser Ketzer, ne, aber da stehen sie da mit dem Geld in der Hand und sagen, nee, das war kein Ketzer, das ist Blutgeld hier, wir haben Schuld, ne, und so müssen sie irgendwas damit machen, sie kaufen dem Acker vom Töpfer, damit, den Blutacker. Ja, da, wo das ganze kaputte Ton und einfach draufgeworfen wurde, was man nicht mehr verwerten konnte. Der Müllplatz, die Müllhalde, wenn du es so willst. Auch nicht brauchbar, um da anzupflanzen oder so, weil alles einfach voller Tonscherben ist. Ein wertloses Stück Land. Und so kommt Christus hier und verspottet ja dieser herrliche Preis. Ja, was ihr mich an Wert erachtet habt als euren guten Hirten. Und trotzdem ist er den Weg gegangen. Und das ist halt eine Sache, die mich halt wieder neu berührt hat. So. Einmal das vom Mittwoch, von der Offenbarung halt, dass er geschlachtet schon bei Vorgrundlegung der Welt war, was mir echt tief ging. Und auch das, wo er ist egal, echt lange Zeit, bevor das eigentlich passiert ist, halt da steht so, ne, und sagt so, ja, ist schon klar, ne. So, ihr werdet mich absolut verachten. So, und ich bin so dankbar, weil das passiert ist, zum Teil auch, damit die übrigen Nationen, die außerhalb von diesem Bund mit Abraham einen Bund empfangen können, mit diesem Schöpfer einfach zusammen zu sein im Frieden. Wir. Die wird hier in der Prophetie halt nicht erwähnt, aber wir wissen, dass sie da ist. Unser Christus, der als nichts erachtet wurde, so kommt als guter Hirte doch nach seinem Tod wieder raus und durch die Juden, die er dort erweckt in Jerusalem, so geht er raus in die ganze Welt, um zu sammeln, ja, um eine Trennung zu machen, um zu sagen, ich bin dein Gott und du bist mein Volk. Und dann kommt die zweite Prophetie über sein zweites Kommen, ne, und die Verwerfung von Gott, die Verwerfung von diesem schlechten Hirten, von diesem falschen Hirten. Der kommt wie Christus, ne, der Antichrist. Denn Vers 16, denn siehe, ich Gott lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt, sondern der das Gemästete frisst und ihre Klauen zerreißt. Wehe dem nichtsnützigen Hirten, der die Herde verlässt. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Nun, davon haben wir halt viel gelesen in der Vergangenheit schon, auch gerade mittwochs und so, aber es wird halt auch jemand kommen, so, und der wird weiden, ne, und der wird als Freund der Juden auftreten, so in die ersten 3,5 Jahre, und sie werden sagen, das ist mein Messias, ne? Aber es wird die Zeit kommen nach dieser Zeit, da wird Gott einfach seine Kraft und seine Macht und seine Intelligenz einfach nehmen. Und die Augen der Juden werden auftun, die jetzt verworfen sind, aber trotzdem im Gottesplan stehen, so werden auftun und diesen guten Hirten, den Gott gesandt hatte, so annehmen als ihren Hirten und sich freuen und sich an den Brust schlagen und trauern darum, dass sie eigentlich so viel verpasst haben. Ne? Dass sie den Gott geschickt hat, diesen Retter, Messias, diesen König, ne? Dieser Gott mit uns, so dass sie das verworfen haben und die Gottlosigkeit empfangen haben, ne? Über die vielen tausend Jahre. Und sie werden kommen und sie werden sich freuen, und sie werden gerettet und beschützt. Ne, aber das kommt nächste Woche hier. Wenn du durch den Alltag gehst, dann erinnert dich dran, dass du selber, zumindest erbaut mich das momentan, wenn ich durch meinen Alltag gehe und der ist momentan echt schwer und harte Arbeit und keine Zeit für mich oder sonst was, aber es ist einfach wunderschön zu sehen, so wie fest wir stehen als Menschen in diesem wundervollen Heilsplan. Ne? Dass dieser Gott bei Erschaffung der Welt schon unsere Rettung vorhergesehen hat. Dass das Problem gar nicht im Garten Eden begann, sondern bei unserer Erschaffung. Ne? Dass das alles passieren musste. Ne? Adam und Eva, über die musste ich halt nachdenken, wie sie im Garten Eden sitzen, ganz glücklich und zufrieden, die Kinder, ne? So kennen nichts Böses, kennen nur nichts Gutes, die kennen einfach nur das, was da ist. Und das ist gut, ne? So absolut im Frieden und in der Freude, so ein, ne, und wie dann zwar die Schlange kommt und verführt, aber im Endeffekt einfach nur zeigt so dass sie ein geschaffenes Wesen sind, das einfach nicht fähig ist, zufrieden zu sein auf Dauer. Weil sie kommen und sie sagen, ja, ich brauche was anderes und ich brauche mehr und das wird mir alles geben. Obwohl sie eigentlich nichts vermissen. Aber das ist halt die Illusion. Ne? So ein, sitzen sie doch da und auf einmal kommt so ein Gedanke und so ein Schmerz im Herz, aber oh, ich vermisse das, ich brauche das. Obwohl das nicht Realität ist. Ne? Und so geben sie sich hin und verlieren all das, was so gut ist und so schön. Ja. Aber so sind wir jetzt hier in dieser Zeit, ne, und die vergeht, und es kommt der Moment, wo die Zeit stoppt und Gott alles neu macht. Aber so sitzen wir halt da mit unserem Verlangen, obwohl das eine Illusion ist, und wir zufrieden sein können, ne, sitzen wir da und lernen von Jesus so, dass alles in Ordnung ist. Und dass es reicht. Dass es wunderbar und glückselig machen kann, dieses Leben hier auf Erden jetzt. So, dass all dieses Kämpfen und all dieses Drumherum aufhört. Und ich hoffe und ich bete dafür, dass Gott uns wachsen lässt im Geist, so dass wir in diesem Jahr wirklich das von Herzen immer tiefer lernen, so was eigentlich seine Liebe bedeutet. Dass es Freiheit bedeutet und Freude und Frieden. Dass durch diese Gemeinschaft die Selbstbeherrschung kommt automatisch. So, und dass es aber darum geht, dass sein Tempel das Gebetshaus ist. Und ich hoffe, dass das so wird und dass auch unsere Gemeinschaft hier immer mehr dieses Gebetshaus wird. So, wo einfach Lob laut ist. Wo man einfach nur preist, wo man einfach nur dankt, weil man dankbar ist. Ja, wo es weniger darum geht, dass man Lobpreis singt, dass man betet, dass man Gottesdiensten durchs Wort geht, dass man zusammensitzt und isst und Zeit zusammen verbringt, dass man einander dient oder dass man seinen Nächsten dient, die Gott noch nicht kennen, sondern dass es einfach ein Ort wird, wo man einfach nur zusammen ist. So, weil das ist der einzige Sinn von Gottesdienst in meinen Augen, der wirklich Sinn macht. Ja. So wie wenn ich meine Frau akzeptiere und liebe, dann kommt all das, was zu einer Ehe gehört, kommt einfach dazu und ist schön. Auch wenn es vielleicht manchmal schwerer ist. So. Lass uns beten. Vater, du bist Rettung. Du bist dieser gute Hirte, ja, und ich will dich nicht verleugnen, dich nicht verlassen. Ja, du bist so kostbar und ich weiß nicht, wie das für dich war, aber mich schmerzt es einfach, dass jemand dich weniger erachtet als ein Menschen. Ja. Dass man dich als jemanden, der sich selbst nicht gehört, erachtet, als Sklave, als niedrigster Menschen der Zeit, ja, der weniger wert war als so ein Schlachtlamm, so ein Schaf. Ja, ich will mein Leben nicht damit verbringen, reich zu werden an dir und Schätze anzuhäufen, sondern mein Leben damit verbringen, so mit dir zu sein und dich zu teilen. Wir haben so einen mächtigen Gott, der außerhalb ist von dieser Begrenztheit hier. Bitte offenbar uns, dass wir in der Gottesfurcht wandeln, dass wir erkennen, so dass wir uns nicht sorgen müssen über nachher. Uns nicht mehr schämen müssen wegen gestern oder vorhin. Ja, bring uns ins Jetzt und heb unsere Augen auf die Zukunft, die du uns bereitet hast, von der du erzählt hast. Ja, dass wir stark sind und freudig und mutig. Ja, du bist ein wundervoller Gott und ein wunderbarer Hirte. Amen.